Revierkunde Nachbesprechung.
Ist die nachfolgende Sendung schon wieder für lau?
Ja, sicher.
Und die Newsletter-Beiträge auch?
Ja, klar.
Kostet journalistische Arbeit denn keine Kohle?
Doch, es ist schließlich unser Thema. Aber wir setzen auf Freiwilligkeit. Schon mit einem Euro pro Monat können Sie mithelfen, dass unsere unabhängige Pressearbeit weiterhin Gehör findet.
Das finde ich gut. Wo kann ich mitmachen?
Ganz einfach. Unter www.revierkohle.de einen der vier Spendenbutton anklicken und schon sind Sie dabei. Wir sagen jetzt schon mal
herzlichen Dank.
Die Wurzeln des betrieblichen Atemschutzes liegen im Bergbau. Sie lassen sich zurückverfolgen bis auf Alexander von Humboldt. Er forderte bereits 1799, als preußischer Oberbergmeister, die Vorhaltung von Atemschutzgeräten unter Tage, sowie die Unterweisung der Bergleute in der Handhabung dieser Geräte. 1897 wird in Deutschland erstmalig auf der Zeche Schamrock in Herne eine Rettungstruppe mit Atemschutzgeräten ausgerüstet. Kurz darauf gründet die Knappschaftsberufsgenossenschaft die erste Hauptstelle für das Grubenrettungswesen in Halle. Weitere Hauptstellen folgen in Herne auf Pluto, in Clausthal-Zellerfeld und in Hohenpeißenberg. Anlass für die Gründung war ein Grubenunglück in Nordfrankreich 1906. Über 1000 Bergleute kamen dabei ums Leben. Danach wurden auf allen Zechen gut trainierte Grubenwehren aufgebaut. Ausgebildet, beraten und überwacht wurden sie von der Hauptstelle für das Grubenrettungswesen. Ende April 2020 verließen die letzten Grubenwehrmänner die Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Von ihnen soll im Folgenden die Rede sein. Bleiben Sie dran.
Ich habe einen Alarm auf Zellberg-Walsum und Näheres kann ich noch nicht sagen.
Kaminskis Ziel, die Hauptstelle für das Grubenrettungswesen in Herne. Hier wurde der Alarm ausgelöst. Sobald in einer Zeche etwas passiert, wird die Hauptstelle vom betroffenen Bergwerk oder von Kumpeln unter Tage informiert. Die Leitstelle in Herne gibt den Alarm an die Grubenwehren weiter.
Bevor wir auf die ehrenamtliche Arbeit der Grubenwehr und ihrer bewegten Geschichte eingehen, müssen wir zunächst klären, was die Grubenwehr überhaupt ist und inwieweit sie sich von der normalen Feuerwehr unterscheidet. Ganz allgemein kann man das so formulieren. Die Grubenwehr ist eine Kombination aus Feuerwehr und Rettungsdienst in rohstoffgewinnenden Untertagebetrieben. Hinzu kommt eine Zusatzausbildung, um auf verschiedene Szenarien unter Tage reagieren zu können. Die Grubenwehr wurde alarmiert, um zum Beispiel eine vermisste Person im Grubenbau zu finden. Bei Grubengebäuden, die zum Teil bis zu 140 Kilometer lange Strecken hatten, war das Suchen eine zeitaufwendige Angelegenheit. Ferner gehörte zu den Aufgaben der Grubenwehr die Bekämpfung von Bränden sowie die Versorgung von Verletzten. Auch die Höhenrettung in Schächten und auf Fördertürmen gehörte zu den Aufgaben der Grubenwehr, einschließlich der Beherrschung von speziellen Abseiltechniken. Anfang 2018 zählte die Grubenwehr noch 535 Mann. Bis 2021 übte die Grubenwehr den Ernstfall noch auf dem Trainingsbergwerk in Recklinghausen-Hochlamark. Der Job eines Grubenwehrmannes war hart, heiß und anspruchsvoll. Die Männer mussten belastbar sein und ständig üben. Rund 5 Jahre dauerte die Ausbildung. Das hat sich in der Vergangenheit immer wieder bewährt, weil Leben gerettet werden konnte. Die Ausbildung gliederte sich in einen theoretischen und einen praktischen Teil. Im theoretischen Teil lernten die angehenden Grubenwehrmänner die Grundzüge des Grubenrettungswesens kennen. Dazu gehörte unter anderem das Kennenlernen von Brandgasen und Aerosolen in der Umgebungsluft, den Aufbau und die Wirkungsweise von Feuerlöschgeräten, den Aufbau und die Wirkungsweise von Atemschutz, Notfallbeatmung sowie den Umgang mit Hilfs- und Messgeräten. Im praktischen Teil wurden die Anwärter an das Arbeiten mit angelegtem Atemschutzgerät gewöhnt. Hierfür unterhielt der Bergbau spezielle Übungsräume. Für die Instandhaltung war ein extra ausgebildeter Gerätewart zuständig.
Alter Brandmeister, das ist ein Feuerlöscher von Total, ne?
Ja, das ist von Firma Total.
Das ist oben da, das ist
Sicherungsstift.
Ja.
Aufgeladen. Er ist fertig, dann gehen wir nach vorne.
Grubenwehrmänner mussten nicht nur topfit sein, sondern durften auch kein Vollbart und keine Kontaktlinsen tragen. Sie waren gegenüber Dritten hinsichtlich von Vorkommnissen gemäß den Leitlinien des Deutschen Ausschusses für das Grubenrettungswesen zu Verschwiegenheit verpflichtet. Das galt auch für die Weitergabe von Bildmaterial über soziale Netzwerke. Jede Grubenwehr musste über mindestens 10 Atemschutzgeräte mit einer Haltezeit von 4 Stunden verfügen. Hinzu kam die persönliche Schutzausrüstung, Einsatzkleidung, elektrisches Geleucht, Mess- und Prüfgeräte, Defibrillator, Handsprechfunkgeräte, Schleifkörbe, Brandbekämpfungsmittel sowie hydraulisches und pneumatisches Rettungswerkzeug. Empfohlen wurde auch das Vorhalten einer Wärmebildkamera. In die Annalen der Bergbaugeschichte ist zum Beispiel die Rettung von verschütteten Bergleute auf der Zeche Dabusch in Gelsenkirchen-Rotthausen 1955 eingegangen. Dort wurde das erste Mal ein torpedoartiges Rettungsgerät, die sogenannte Dalbusch-Bombe, eingesetzt. Vielen Fernsehzuschauern dürfte auch noch der Film »Das Wunder von Lengede« auf Schacht Mathilde des Eisenbergwerks Lengede-Breustedt in Erinnerung geblieben sein. Die Grubenwehr rettete 1963 nach 2 bangen Wochen 11 Bergleute aus 62 Meter Tiefe das Leben.
Ich habe eben mit dem Arzt Dr. Rennenberg gesprochen, der eine dauernde Mikrofonverbindung zu den Eingeschlossenen hat. Er hat mir gesagt, die Stimmung wäre gut. Sie verlangen mehr zu essen, aber sie werden ungeduldig, so wie sie das Bohrgeräusch nicht mehr hören und fragen immer, was ist los? Da muss man ihnen sagen, dass das Bohrgestänge ausgewechselt wird. Man muss ihnen sagen, dass das Rohr verdichtet wird und muss ihnen etwas über die Schwierigkeiten sagen, um sie zu beruhigen. So wie sie das Bohrgeräusch wieder hören, ist die Stimmung wieder sehr, sehr gut.
Aber auch bei den zahlreichen Schlagwetterexplosionen auf den Zechen an Rhein und Ruhr in den 60er und 70er Jahren rettete die Grubenwehr immer wieder Bergleute vor dem sicheren Tod. So zum Beispiel vor 75 Jahren auf der Zeche Grimberg.
In den Straßen der Bergarbeitersiedlungen wurde vor 75 Jahren auf einen Schlag alles anders.
Eines der schwersten Grubenunglücke Deutschlands ereignete sich auf der Zeche Grimberg bei Unna in der Nähe Dortmunds.
Und ich weiß, dass eine Mutter plötzlich gesagt hat, er kommt nicht mehr wieder.
Die waren 400 Witwen plötzlich da. Meine Mutter war 42, das war eine junge Frau.
Hinterher, da wusste man dann auch immer noch, wer unten geblieben war, wer in der Grube geblieben war und wer gerettet worden war. Das hat sich viele, viele Jahre noch so erhalten.
Und auch in 2005 wartete auf die Grubenwehr die Vorhölle. Am Schacht 9 des Bergwerks Prosper Haniel in Bottrop-Grafenwald lief in 1000 Meter Tiefe an einem Förderband die Rollen heiß. Die Flammen verbrannten alles, was verbrennen konnte. Aus dem Grubenlüfter zogen meterhohe Wolken in den Himmel. Auch das Löschwasser, welches in den Berg gepumpt wurde, war kochend heiß. Bis alle Glutnester gelöscht werden konnten, vergingen 3 Monate. Die Mannschaft arbeitete bis an den Rand der Erschöpfung und riskierte ihr eigenes Leben. Das macht den Zusammenhalt nicht nur notwendig, sondern ist auch etwas ganz Besonderes.
Brennstoffansammlungen zu vermeiden, muss Kohlenstaub explosionsungefährlich gemacht werden. Dazu werden in den Strecken Staubbindemittel eingesetzt, zum Beispiel Pasten, Salzlösungen oder Salzschuppen. Und spezielle Wasserdrucksperren an der Decke der Grubenstrecke verhindern, dass sich eine Explosion auf weitere Streckenabschnitte ausbreitet. Die Druckwelle einer Explosion lässt die Tröge zerplatzen. Das herabfallende Wasser löscht die nachfolgende Flamme. Ausgelöst werden kann eine Explosion nicht nur durch Kohlenstaub, sondern durch eine zu hohe Konzentration an brennbarem Methan. Grubenwehrmänner müssen bei Einsätzen in explosionsgefährdeten Bereichen die Werte ständig überprüfen.
Und gerade weil die Arbeit der Grubenwehrmänner etwas ganz Besonderes war, weil besonders schwer und gefährlich, wurde die Leistung der Grubenwehrmänner durch den Bundespräsidenten persönlich ausgezeichnet. Das staatlich verliehene Ehrenzeichen wurde 1934 vom preußischen Minister für Wirtschaft und Arbeit erstmalig verliehen. Diese besonderen Jungs dürfen daher nie vergessen werden.
Hinterher, da wusste man dann auch immer noch, wer unten geblieben war, wer in der Grube geblieben war und wer gerettet worden war. Das hat sich viele, viele Jahre noch so erhalten.
Wenn eure Kameraden sind in Not, scheut Mühen nicht und nicht den Tod. Bevor ihr ihnen helfen geht, prüft sorgsam das Gerät.
Nach 10-minütiger Fahrt kommen die Trupps am Schacht an. In den Fahrzeugen lagern Atemschutz-, Rettungs- und Löschgeräte.
1, 2.
Jeder Wehrmann trägt das ihm zugewiesene Atemschutzgerät. Nach 5 Minuten sind alle Männer startklar.
Trupp 1 fertig.
Trupp 2 fertig.
Dann geh los.
Volker Kaminski fährt mit seiner Mannschaft unter Tage. Ein Trupp wird sofort eingesetzt, der zweite steht als Reserve für den Notfall bereit. Zur selben Zeit trifft sich im Bergwerk die Einsatzleitung. Georg Bresser als Vertreter der Hauptstelle des Grubenrettungswesens wird in ständigem Kontakt zu den Männern unter Tage stehen. Zusammen mit Bergbehörde, Bergwerksdirektion und einem für die Belüftung der Grubenbauern zuständigen Wetteringenieur trägt er die Verantwortung für den Einsatz der Wehren. Bei Großeinsätzen sind bis zu 300 Mann im Dauereinsatz. Alle Wehrmänner, die unter Tage im Einsatz sind, haben eine Ausbildung als Nothelfer absolviert. Bei der Bergung verletzter Bergleute müssen sie Verunglückte versorgen.
Im Revier war wohl irgendwie ein elektrisches Seil ausgefallen. Und dann wurde ich vom Steiger gefragt, ob ich mir das zutrauen würde, das Gerät da hinzubringen. Ja, ich sag, warum nicht? Auf dem Weg dahin, da kam mir das immer mehr. Könnte er hier wohl liegen? Könnte er da wohl sein? Das war schon ganz schön mulmig. Ich war auch nachher, wenn ich ganz ehrlich bin, befreit, als ich da unten dann raus war und Richtung Werkstatt wieder ging.
Übrigens, die Hauptstelle für das Grubenrettungswesen existierte in 2022 immer noch, weil die Grubenwehr weiterhin benötigt wird. So zum Beispiel beim Tunnelbau oder in den Bergwerken von Kali und Salz. Und vielleicht hat die Grubenwehr im Harz noch eine Zukunft. Dort befindet sich noch jede Menge Eisenerz unter der Tagesoberfläche. Glück auf!
Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie weitere Fragen haben, können Sie uns gerne anschreiben. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse vorstand@revierkohle.de oder über unsere Internetseite www.revierkohle.de.